Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie an diesem sechsten Sonntag nach Trinitatis mit dem Spruch für die kommende Woche aus dem Jesaja 43,1. So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist eben, was Gott uns immer wieder anbietet. Er will eine enge Beziehung zu uns Menschen haben. Er will uns bei sich haben. Das ist schön, dass Gott uns das zuspricht. Und es ist auch schön, dass Sie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Lassen Sie uns mit unseren Liedern und Gebeten Gott loben und preisen. Und das wollen wir jetzt tun mit dem ersten angeschlagenen Lied. Du treuer Gott, du hast uns in der Taufe zu deinem Eigentum erklärt. Lass uns froh und mit Zuversicht unseren Weg gehen, weil uns nichts von deiner Liebe trennen kann. die du uns schenkst in Jesus Christus, deinem lieben Sohn, unserem Herrn. Amen.
Die Epistel für diesen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom, im 6. Kapitel. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium lesen wir bei Matthäus im 28. Kapitel. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, klingt Ihnen die Worte des Evangeliums noch nach? Geht hin, in alten Übersetzungen, in alle Welt. In der neuen Luther-Übersetzung, geht hin und lehrt die Völker. Wer Elberfelder Übersetzungen kennt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. und so weiter. Das ist überschrieben mit dem Missionsbefehl. Überschriften gibt es ja in der Bibel eigentlich nicht. Die sind unsere Erfindung, etwas, was Theologen dann so als Inhalt nochmal drüber geschrieben haben. Gefällt Ihnen das? Würden Sie gern aus Sosa weggehen, losgeschickt werden in alle Welt, um das Evangelium zu verkündigen? In meiner Ausbildung zum Diakon, da war das mal eine ganze Stunde Thema. An das kann ich mich immer erinnern. Und da wurde diskutiert. Was steht da wirklich in der Bibel? Und Professor Berthold sagte dann, ja, man könnte es auch übersetzen, gehend in der Welt, Jünger werden gemacht und dann tauft sie. Ach, das hat mir gefallen, ich muss gar nicht weggehen. Während ich in der Welt umherwandere, oh, egal wo ich bin, Sie in Sosa, ich in Chorla oder auf Arbeit in Flöhr, da gibt es Menschen, die werden Jünger. Wer macht das? Gott. Gott spricht Menschen an und ich erzähle Ihnen was von meinem Glauben. Das ist doch angenehmer. In meiner Arbeit habe ich sehr viel mit Menschen zu tun, die nicht christlich sozialisiert sind und die fragen oft, was muss ich denn jetzt machen? Was macht denn Gott? Und immer wieder ist das auch Thema, wenn man über die Taufe redet. Kennen Sie solche Diskussionen? Was ist richtig an der Taufe? Da gibt es welche, du musst glauben und dann getauft werden. Die legen sehr viel Wert darauf, dass man sich erst entscheidet, glaubt und dann tauft. Meine Eltern hatten die Meinung, erst taufen, dann wächst der Glaube. Deswegen wurde schon mit 2 Monaten getauft. Finde ich auch nicht verkehrt. Es gab Zeiten, da wurde getauft kurz vorm Sterben, damit man danach nicht mehr sündigt. Und es wurde sogar in der Tiroler Gegend noch vor der Geburt getauft, wegen der vielen Totgeburten. War etwas gruselig, weil viele Mütter dadurch gestorben sind. Taufe, was ist richtig? Wer macht was? Kommt es wirklich darauf an im Leben, wer was macht? Ich denke, Gott geht es sehr häufig um Beziehung. Um Beziehung. Wie kommen wir miteinander zusammen? Wie leben wir miteinander? Was können wir miteinander erleben? Von daher ist mir ein Text nahegegangen, den ich heute als Predigttext rausgesucht habe, weil das ist ein uraltes Thema. Wie kann der Mensch mit Gott und wie kann Gott mit uns Menschen zusammenleben? Ein alttestamentlicher Text, Jesaja, wo wir ja schon den Wochenspruch gehört haben, hatte ihn mal geschrieben, im 5. Kapitel, das bekannte Weinberglied. Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg meines Liebsten. Mein Freund hat einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe gepflanzt, er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb einen Kelter darin aus, dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte. Doch er brachte saure Beeren. Nun sprecht das Urteil, Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda, im Streit zwischen mir und dem Weinberg. Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht schon für ihn tat? Warum hoffte ich auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg tue. Ich entferne seine schützende Hecke, so wird er zur Weide, seine Mauern reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen. Man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken. Dornen und Disteln werden dort wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind seine Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat. Er hoffte auf Rechtsspruch. Doch siehe da, Rechtsbruch und auf Gerechtigkeit. Und siehe da, der Rechtlose schreit. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in Vino Veritas zitiert ja der Volksmund eine lateinische Weisheit. In Vino Veritas, in Aqua Sanitas lautet der gesamte Spruch. Im Wein liegt die Wahrheit und im Wasser die Gesundheit. Hat der Wein etwas mit der Wahrheitsfindung zu tun? Wird das Reden und das Zuhören dann vielleicht leichter? Es gibt ja Zeiten der Arbeit und Zeiten zum Feiern. Das ist nicht nur in Israel so, sondern sicherlich hier auch in Susa. Feiern sind die Zeiten der Geselligkeit nach der Arbeit. Wein gehört oft dazu. Ob zur Hochzeit zu Kanaan, zum Passafest, zum Abendmahl, das wir auch immer mal feiern. Und was passt noch zu einem Fest? Ein Lied, ein Volkslied, ein Lied, das allen vertraut ist und das die Stimmung hebt. Jesaja kündigt so ein neues Weinberglied an. Er will singen von der Mühe der Arbeit und er will den tüchtigen Winzer auch loben. Ja, wer hört das nicht gerne, so ein Lied auf die Arbeit, auf den Erfolg, auf den heroischen Einsatz des Winzers? Bei jedem Wetter hat er sich ja bemüht. Da schwillt einem die Brust, da wird das Selbstbewusstsein angehoben, da wird die Arbeit ein ganzes Stückchen entlohnt. Genauso ein Lied erwarteten die Menschen damals von Jesaja auf so einem Weinfest, als er anfing, dieses Lied zu singen. In Israel sind ja der Weinberg und der Weinstock seine Früchte mehr als irgendwie so eine gelungene Arbeit. Die Gebirge sind oft sehr schroff und der Boden oft wenig wert. In diesen kargen Gegenden Israels ist der Weinstock so der Inbegriff der Fruchtbarkeit. Im Weinstock wandelt sich die Ungenießbarkeit der Erde in genießbare Früchte, in sichtbare Fruchtbarkeit. Das Lied, das der Jesaja hier anstimmt, ist aber nicht nur ein Hymnus auf die Arbeit, sondern auch auf das Miteinander, auf das Zusammenspiel der Menschen. Jesaja singt hier von seinem Freund, der sein liebster Freund ist, sein bester Freund genannt wird, der sich viel Arbeit und Mühe gemacht hat. Und er verbindet hier in dem Lied die Freundschaft und Liebe mit der Arbeit. Der Weinberg, das ist ja oft so ein Liebeswerk an uns Menschen. Wir gehen gern mit meiner Frau in der Herbstzeit mal in so Weinberge dort spazieren und mal was kosten. Das ist einfach schön. Wie sauber trennen wir oft in unserem Leben zwischen Arbeit zum Geld verdienen und Freizeit, die wir mit Freunden verbringen. Der liebste Freund, der investiert viel Arbeit und Mühe in den Weinberg. Er arbeitet mit Liebe und Hingabe an der Bebauung des Weinberges. Und von daher ist es klar, dass er gute Früchte erwartet, die einen guten Wein vielleicht ergeben, den er mit seinen Freunden genießen kann. Da fragt man sich, kann eine Arbeit gelingen, gedeihen, wenn ihr die Hingabe und die Liebe fehlt? Gerade der Beruf des Winzers erfordert ja Leidenschaft, Liebe zum Detail und ist nicht selten auch eine Berufung, sagen ja viele Winzer. Ich bin hier hineingewachsen. Und Liebe? Ist Liebe ohne Arbeit möglich? Liebe macht die Arbeit. Beziehungen müssen gepflegt werden. Zeig mir mal eine Partnerschaft, zeig mir mal eine Beziehung, die lange besteht, wenn einer von beiden keinen Finger für den anderen krumm macht. Das ist in der Ehe notwendig, in der Freundschaft, überall. Beziehungsarbeit, das ist oft Schwerstarbeit. Mit allen Sinnen und mit Einfallsreichtum, mit Herz und Verstand muss eine Beziehung erhalten werden, gepflegt werden. Und es gilt nicht nur für Beziehungen, die wir Menschen untereinander pflegen, sondern auch für die Beziehung, die wir zu Gott haben. Wer aufhört, an einer Beziehung zu arbeiten, der entfremdet sich. Der hat irgendwann keine gemeinsamen Erlebnisse mehr, findet dann auch keine gemeinsame Sprache und lebt sich auseinander. Das hört man ja heute oft. Jesaja setzt voraus, dass die Zuhörer das Zusammenspiel von Arbeit und von Liebe kennen. Er singt das Lied der Arbeit und der Liebe. Nur der volle Einsatz des Winzers bringt den Erfolg. Und ja, so erzählt er uns in dem Lied, wie sein allerliebster Freund mit aller Kraft, mit ja, seinem ganzen Besitz diesen Weinberg anlegt. Er nimmt einen fetten Höhenzug. Und das ist sicherlich eher selten, denn auf den Bergspitzen, da wäscht der Regen zuerst die gute Erde weg. Aber er findet dort sehr viel Sonne. Sonne ist auf den Bergen gesichert, nur die Blätter werfen etwas Schatten auf die Früchte. Gepflanzt werden Edelreben, wir hören nicht welche Sorte, aber er hat die edelsten Reben ausgewählt. Und er baut einen, zur Sicherheit einen Turm mitten in den Berg, um das Umland im Auge zu behalten. Er sieht das Wetter, die Tiere, er sieht alles, was auf ihn zukommt und kann rechtzeitig reagieren. Er baut Mauern und Hecken drumherum zum Schutz gegen wilde Tiere und er baut einen Kelter mitten in diesen Weinberg hinein. Das verhindert dann Transportschäden und so weiter. Ich denke, die Winzer haben auch so damals gearbeitet, haben Steine abgesammelt, haben die Erde gelockert, damit sie Wasser aufnehmen kann, Disteln und Unkraut entfernt, genau wie das in diesem Lied besungen wird. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Winzer und auch die Gäste dieses Weinfestes feststellten, nichts, aber auch gar nichts wurde falsch gemacht. Wer so wie in diesem Lied besungen gearbeitet hat mit viel Mühe und Hingabe, der wird doch am Ende eine gute Ernte einfahren, einen edlen Wein keltern dürfen. Bestimmt hingen alle dem Jesaja jetzt an den Mund. Sie erwarteten einen guten Ausgang dieses Liedes, eine Pointe vielleicht auf die Liebe. Oder lief ihnen vielleicht sogar schon das Wasser im Mund zusammen? Was wird jetzt für ein Jahrgangswein gelobt? Doch das Lied nimmt eine unmögliche Wendung mit dem Doch, was der Jesaja hier spricht. Der Weinberg hat saure Beeren hervorgebracht. Und ich denke, die Zuhörer, die wurden bei dieser Strophe selber sauer. Sowas darf es doch gar nicht geben. Das ist doch unmöglich. Das widerspricht doch dem Normalen. Gute Trauben wären doch jetzt das Normalste gewesen, eigentlich so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Da war bestimmt dann die Empörung zu spüren. Wer war schuld? Wer muss dafür büßen? Noch bevor der Jesaja die Anwesenden bittet zu richten zwischen dem Weinberg und dem Winzer, steht das Urteil doch fest. Der Winzer, der hat nichts falsch gemacht. Der Winzer, der hat doch alles richtig gemacht. Keiner würde ihm einen Vorwurf machen. Jesaja hat jetzt an dieser Stelle die Zuhörer dort, wo er sie haben möchte. Sie empfinden dieses starke Gefühl der Empörung und nicht wenige werden sich gewünscht haben, dass das Normale, das eigentlich Übliche zum Durchbruch kommt, dass eben irgendwie die Sache gut ausgeht. Und nun lässt Jesaja die Katze aus dem Sack. Gott ist sein liebster Freund. Der Weinberg des Herrn, so lesen wir es im 7. Vers, das ist das Haus Israel. Und die Pflanzungen sind die Männer Juda, lesen wir. Ja, so ist es. Da ist in der Beziehung etwas schiefgegangen zwischen Gott und den Menschen in Israel. Das Lied endet mit einer schlimmen Drohung. Der Besitzer des Weinberges, also Gott selber, der will keinen Handschlag mehr an seinen Weinberg verschwenden. Nicht einmal das Natürliche will er zulassen, den Regen. Der Weinberg wird letztendlich sich selbst überlassen. Erschrecken Sie bei dieser Strafe, sich selbst überlassen zu werden? Ist das sich selbst überlassen sein denn wirklich schlimm für uns? Ein strafendes Gericht Gottes? Sind wir nicht manchmal stolz darauf, einen Erfolg selbst eingefahren zu haben? Und den müssen wir dann mit niemandem teilen? Viele von uns wollen doch selbstständig leben. Selbstverwirklichung, das ist doch irgendwie der Inbegriff von Freiheit in unserer Gesellschaft. Selbstfindungskurse haben Hochkonjunktur. Aber es gibt eben auch die Kehrseite des sich selbst überlassen sein. Einige Gruppen in unserer Gesellschaft, die werden immer mehr sich selbst überlassen. Gerade wenn man in der Diakonie arbeitet, dann erlebt man das so. Da gibt es viele ältere und pflegebedürftige Menschen, die in unserer Gesellschaft sich selbst überlassen leben. Großfamilien werden immer seltener und von daher wird sicherlich für jeden gesorgt, Grundpflege wird organisiert, aber für Gespräche, für Beziehungsarbeit, für gemeinsame Erlebnisse, da fehlt oft die Zeit. Wenn Angehörige in ein Heim gegeben werden, und ich bin viel in Heimen unterwegs, dann denkt man, ja, die sind ja 24 Stunden am Tag versorgt. Aber die Pflege macht oft 3 bis 4 Stunden aus. Den Rest des Tages sind viele ältere Menschen sich selbst überlassen. Mir fällt dann, wenn ich durch die Altenheime gehe, oder ich bin jetzt öfters im Sonnenlicht in Frankenberg gewesen für Andachten, und sehe dann dort die Menschen, die dann zur Andacht kommen, da fällt mir auf dieser Satz ein, Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Eine Ansage, die mit einer Verheißung verbunden ist. Ein Gebot Gottes, eine Verheißung, ein Rechtsspruch. Und ich hoffe, dass Gott nicht bei uns irgendwelchen Rechtsbruch entdeckt. Und dann gibt es auch die Mitmenschen, die mit Behinderung, mit Beeinträchtigung in unserer Gesellschaft leben. Auch sie werden immer mehr sich selbst überlassen. Die Heime, die therapeutischen Wohnheime, die werden immer teurer. Neue Wohnformen werden ausgelobt und Außenwohngruppen geschaffen oder betreutes Wohnen, wo wir 3 Stunden die Woche Zeit bekommen, um die Leute zu besuchen. Das ist alles kostengünstiger. Keiner würde diese sich selbst überlassen sein, diese Selbstständigkeit rügen. Es liegt ja voll im gesellschaftlichen Trend. Aber Gott bietet uns an, was du einem von diesen meinen Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Er nimmt unsere Hilfeleistung an Mitmenschen als Wohltat für sich an. Auch die Singlehaushalte in unserer Gesellschaft nehmen immer mehr zu. Und diese Vereinsamung, gerade in den Neubaugebieten wie Chemnitz-Jörg-Gebiet, Heckert-Gebiet, aber auch selbst in Marienberg oder Zschopau, wo wir so unser Einzugsgebiet haben, die werden immer größer. Und ja, die Einsamkeit ist oft die Ursache dafür, dass unsere Psychiatrien sehr voll sind. Das kann ich Ihnen so bestätigen als Leiter in der Arbeit mit chronisch-psychischen Menschen. Ich glaube, indem wir in der Gemeinde oder in der Gesellschaft Menschen sich selbst überlassen, begehen wir jenes Unrecht, das hier Gott als saure Beeren in diesem Lied beschreiben lässt. Nicht Gott überlässt die Menschen sich selbst, er sucht uns immer wieder, aber allzu oft überlassen wir unsere Mitmenschen sich selbst. Man kann nicht nur Menschen schaden, indem man ihnen Gewalt antut. Das sich selbst überlassen, das Isoliertsein, die Vernachlässigung von Menschen schadet unserer Psyche. Und wir können diesen Weg als Gesellschaft jederzeit verlassen. Der Weg zum Leben, der führt über die Annahme des anderen. Christus hat es uns ja vorgelebt, wie Annahme aussieht. Er hat seine Mitmenschen nicht übersehen, er hat sich um sie gekümmert. Und wir wissen, was im Leben zählt. Wenn wir andere Menschen freundlich ansehen, dann werden sie lebendiger. Wenn wir anderen Menschen in ihren Eigenarten, sie vielleicht auch so annehmen, wie sie sind, so werden sie freier und fühlen sich auch besser. Denn wir leben von dieser Annahme, wie der Vogel von der Luft. Gott hat uns angenommen. Und er spricht uns zu, nehmt einander an, so wie ich Christus euch angenommen habe. Leider endet das Lied mit dieser schlimmen Drohung und ohne Happy End verlässt der Jesaja dort diesen Raum, dieses Fest. Aber ich will heute mit der Predigt noch nicht aufhören. Gott hat einen neuen Weinstock gepflanzt. So lesen wir es im Neuen Testament im Johannesevangelium 15. Er selbst, Jesus Christus, zeugt von sich: Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Seine Verwurzelung war hier auf dieser Erde, er war ganz Mensch, aber es reichte immer bis hinüber zum Vater, er war immer in der Verbindung zu Gott. Er hielt diese Verbindung zu Gott, nie wollte er sich selbst überlassen leben. Ob in der Wüste, als er Hunger hatte, hat er nicht an sich gedacht und aus Steinen Brot gemacht. Oder zur Hochzeit zu Kanaan hat er nicht gehorcht, was die Mutti von ihm wollte, sondern hat gewartet, bis Gott ihm beistand und ihm die Möglichkeit gab. Er hat mal gesagt: Ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater tun sehe. In diesem Weinstock, in Jesus Christus, sind Reben eingefropft. Diese Reben sind wir Christen, die fest an Jesus Christus wachsen und sich nicht selbst überlassen leben wollen. Wir sind eingeladen, unser Leben an Jesus Christus festzumachen, auf ihn zu schauen. Wagen wir doch immer wieder mal, diesem Zeitgeist zu widersprechen. Und schauen wir nicht ständig darauf, was bringt es denn uns? Ist es uns denn wirklich nicht immer mal auch wichtig zu schauen, wie geht es dem anderen? Wir wollen nicht nur uns selbst finden, uns selbst verwirklichen. Wir wollen auf Jesus Christus schauen, ihn als Vorbild nehmen, ihm als Vorbild in dieser Welt spiegeln. Sicherlich ist das für unser modernes, nach Unabhängigkeit strebendes Bewusstsein eine enorme Herausforderung, für manchen nicht zu verstehen. Aber der Preis für die Gemeinschaft mit Gott und mit den Mitmenschen ist nun mal die Abhängigkeit von Gott. Nicht ich bringe die guten Früchte, sondern Jesus Christus selbst sorgt für gute Früchte in unserem Leben. Wir dürfen sie wachsen lassen. Wir müssen dazu unseren Willen, dem Willen Gottes unterstellen. In meiner Arbeit merke ich das immer wieder, eine ausgesprochen schwierige Angelegenheit, wenn wir nicht nur beten, dein Wille geschehe, sondern wirklich unseren Willen, den Willen Gottes unterstellen. Ob das vernünftig ist, das muss jeder für sich entscheiden. Aber einen anderen Weg ist uns in Gottes Wort nicht aufgezeigt, nicht beschrieben. Es geht nur in der engen Verbindung, in der Beziehung, in der Abhängigkeit zu Jesus Christus. Und das wünsche ich Ihnen für Ihren Alltag, dass Sie das erleben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Nun noch ein paar Bekanntmachungen. Noch einmal der Spruch für diese Woche. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das Dankopfer, was wir dann im Anschluss einsammeln wollen, ist heute für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Und um 11 Uhr laden wir wieder ganz herzlich zum Kindergottesdienst und zur Lämmergruppe. Morgen ist von 17 bis 18 Uhr die Gemeindebibliothek wieder geöffnet und um 18 Uhr trifft sich die Junggemeinde in der Hintertür. 19.30 Uhr findet im Pfarrhaus das Allianzgebet der Frauen statt. Am Mittwoch laden wir ganz herzlich ein, 14.30 Uhr zum Seniorennachmittag im Pfarrsaal. Am nächsten Sonntag, dem 19. Juli, wollen wir wieder Gottesdienst feiern, 9.30 Uhr. Das ist Gottesdienst einmal anders. Wir haben einen Gast, das ist die Marion Fiedler. Und anschließend wollen wir zum Kirchencafé einladen. Es wird auch etwas zu essen geben. Also wer es nicht eilig hat und nicht unbedingt Klöße und Sauerkraut essen will, muss und sich nicht hinstellen muss und kochen, der findet auch hier bei uns etwas zu essen. Und der Pastor nicht du. Genau. Der Pastor ist noch im Urlaub und deshalb haben wir einen Gast. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für unseren Kirchenchor und auch für Andreas Keller, der uns diesen Gottesdienst ausgestaltet hat und gepredigt hat. Gottes Segen weiterhin. Lasst uns nun unsere Gaben einsammeln und das nächste Lied singen.
Thank you.
Herr Gott, himmlischer Vater, was wir bringen, haben wir von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie. Gieß aus auf uns den Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die Menschen, die deiner Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und wir wollen weiter beten und Fürbitte halten. Wir danken dir, allmächtiger Vater, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn du bist bei uns Menschen geblieben und erfüllst alle deine Zusagen. Du hast die Welt geschaffen, ihren Reichtum und ihre Schönheit sind deine Gaben. Du hast uns die Treue gehalten, als wir Menschen dich und deine Gaben verachtet haben, als wir unser Leben als dein Ebenbild aufgaben und selbst wie Gott sein wollten. Damit haben wir uns von dir entfernt. In Christus bist du zu uns gekommen. Einsamkeit und Schmerzen hat Jesus, dein Sohn, mit uns geteilt, unsere Schuld getragen und unseren Tod erlitten. Du hast ihn, deinen Sohn, auferweckt. Du hast das Leben und du bist das Leben. Und du hast Worte des ewigen Lebens für uns. Durch deinen Heiligen Geist wirkst du an und in uns. Lob und Preis sei dir dafür. Dir allein gehört alle Ehre. Herr, unsere Aufgabe wäre es, deine Liebe anderen Menschen bekannt zu machen. Menschen in schwierigen Situationen zu helfen, auf Gerechtigkeit zu achten und Ausgleich zu schaffen. Herr, du weißt, wie oft wir da versagen. Vergib uns unser Versagen und unsere Schuld. Gib uns deine Kraft. Stärke unseren Willen und unsere Motivation, dass wir nie aufgeben, sondern im Kleinen uns für Frieden, Versöhnung in unserer Nachbarschaft oder an unserer Arbeitsstelle einsetzen. Ohne die Kraft deines Heiligen Geistes wird uns das nicht gelingen. Komm du in unser Herz, in unser Leben. So nimm denn unsere Hände und führe uns. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Singe fröhlich aus dem Herrn, preise sein unendlich lieben, lobe ihn von Herzen gern, rühle er dir treu geblieben und dich täglich treu beschenkt, mit dem Frieden deiner Seele, das an keinem Gut dir sehne, für dich.
Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.